Und das andere ist einfach die Demut vor der Natur. Wenn du so durch den Dschungel läufst, tagelang und nur grün siehst und dann teilweise an Bäumen vorbeiläufst, die so groß und so mächtig sind, dass du die Spitze gar nicht mehr sehen kannst, dass du 6, 7, 8 Meter um den Baumstamm laufen musst, um einmal um den Umfang zu bemessen und auch diese Tiere und diese letztendlich die Verletzlichkeit auch zu spüren, wenn einer von uns wurde vom Skorpion gestochen und also zu merken, dass wir als Mensch, als Spezies auch sehr zerbrechlich sind, diese Überheblichkeit abzulegen, die wir als Spezies gegenüber der restlichen Natur an den Tag legen, ohne zu erkennen, dass wir ein Teil davon sind und uns das wieder erkennen müssen, also diese animistische Lebensweise zu favorisieren, das hat mich der Dschungel und diese Zeit dort gelehrt und mich sehr entschlossen gemacht, dafür zu kämpfen, diese Welt so zu erhalten, wie ich sie dort erlebt habe.
Hallo und herzlich willkommen bei Lebenswert, das jetzt versichern. Mein Name ist Shilou Köhnke und ich bin Host in diesem Podcast. Ich freue mich, gemeinsam mit meinen Gästen Themen aus der Gesellschaft aufzugreifen, die direkten Einfluss auf unser Leben und die Lebensqualität haben. Wir sprechen über Fragen rund um mögliche Lebensrisiken, den Lebenswandel an sich, aber auch ganz persönliche Lebensgeschichten. Und darüber, uns das Jetzt bewusst zu machen. Das Jetzt, also genau diesen Moment, in dem sich alles gut und richtig anfühlt. Viel Spaß beim Zuhören. In unserem heutigen Lebenswert-Podcast-Gespräch begrüße ich einen Gast, den ich, wie ich finde, mit Fug und Recht als Paradiesvogel der Branche bezeichnen kann. Herzlich willkommen, Klaus Herrmann. Ich freue mich sehr, dass du hier bist.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Du sitzt auch direkt vor mir. Du hast nämlich die Reise auf dich genommen und bist hier heute hergekommen. Das finde ich toll. Ich habe gerade gesagt, für mich bist du natürlich neben deiner Berufstätigkeit als Versicherungsberater, Versicherungsvermittler, bist du für mich wirklich so ein Paradiesvogel der Versicherungsbranche, weil du vor allen Dingen auch außerhalb der Branche bekannt geworden bist für deine vielzähligen Projekte und Abenteuer, die du da erlebst. Und heute wollen wir darüber auch intensiv sprechen. In den nächsten Minuten, ich freue mich da sehr drauf. Du bist gelernter Kaufmann für Versicherungen und Finanzen. Bezeichnest dich aber tatsächlich selbst als Versicherungsentertainer. Da sagen viele, Versicherungen und Entertainment, das sind ja so zwei diametral gegensätzliche Begriffe. Endlich kann ich mal den Fachbegriff anbringen. Das heißt Oxymoron, ein sehr schönes Wort. Und bedeutet im Prinzip, man bringt, wie gesagt, zwei widersprüchliche Elemente in einem Begriff zusammen. Versicherungsentertainer. Was ist das genau und wie bist du eigentlich einer geworden?
Naja, die Bezeichnung Versicherungsentertainer, die trage ich ja mit mir herum, mehr so in meinem Zweitberuf. Also ich habe ja vor über 20 Jahren schon mit den Bühnenaktivitäten angefangen, also Kabarett, Comedy, weil es jetzt gerade ganz aktuell ist, so die Karnevalszeit, da habe ich damals mit begonnen. Und irgendwann hat sich dann mal ergeben, dass ich mal auf einer Veranstaltung von Führungskräften bei meinem damaligen Arbeitgeber der Allianz gefragt wurde, kannst du nicht heute Abend mal spontan auf der Bühne den Tag zusammenfassen, ein bisschen kabarettistisch. Und das habe ich dann abends gemacht, eine Viertelstunde. Und das kam so gut an, dass dann die ersten anderen Leitenden auf mich zukamen und sagten, Mensch, kannst du das nicht bei meinem Jahresauftakt in Aachen, in Essen dann auch mal machen, vielleicht eine halbe Stunde so als Programm zur Jahresauftaktveranstaltung, dann als Unterhaltung. Und so ging das dann los. Und mittlerweile mache ich eben in meiner geliebten Branche, der Versicherungsbranche, eben verschiedenste Sachen Entertainment eben. Das eine sind Vorträge, die ich auch gleich dann, deswegen bin ich ja hier zum Zwischenstopp, das passt sehr super, in Braunschweig noch halten werde. Oder Moderation, kabarettistische Einlagen, Videoformate mal auf YouTube. Und das alles zusammen bezeichne ich eben als Versicherungsentertainment, weil es Unterhaltung ist zur Versicherungsbranche. Und das ist für einige vielleicht ein Widerspruch, für mich aber nicht, weil unsere Branche darf und sollte auch auf jeden Fall unterhaltend sein.
Sehr gut und gut, dass du das geworden bist und nicht, wie ich glaube dir mal zu Schulzeiten in der 9. Klasse das Arbeitsamt Münster empfohlen hat innerhalb eines Berufschancentests, dass du möglicherweise Gymnastiklehrer werden solltest.
Schön, dass du mein Buch gelesen hast.
Ich habe das Buch gelesen.
Genau. Das war ein Schock für mich damals mit 15, als ich dann, man hat überhaupt gar keine Ahnung gehabt, was will ich denn mal werden und machen. Und dann habe ich tatsächlich diesen Berufschancentest gemacht und dann mit 10 von 10 möglichen Punkten kamen dann Gymnastiklehrer und Erzieher. Und ich wusste überhaupt nichts damit anzufangen. Und dann habe ich aber geguckt, wo gibt es denn 9 Punkte, vielleicht geht das ja auch.
Yeah.
Und da war dann auch unter anderem der Versicherungskaufmann schon
sehr
dabei.
Sehr gut, sehr gut. Also hast du absolut die richtige Wahl getroffen.
Ja, vielleicht wäre ich auch ein guter Gymnastiklehrer. Ich weiß es nicht.
Gibt es was dich als Gymnastiklehrer qualifiziert? Ich weiß gar nicht, was qualifiziert einen grundsätzlich Sagt man das überhaupt? Es ist so oldschool, ne? Gymnastiklehrer.
Ich glaube, es gibt das, die gibt es heute nicht.
Ich hätte jetzt Sportlehrer oder so, aber Gymnastik ist natürlich nochmal
was anderes. Naja, das wird wahrscheinlich ganz anders bezeichnet mittlerweile. Aber naja. Menschen bewegen sich und werden dazu angeleitet. Ja, und genau. Das gibt es auch heute ja reichlich. Und von daher, es hätte mir wahrscheinlich auch Spaß gemacht.
Aber darüber wollen wir heute gar nicht sprechen. Wir wollen heute tatsächlich über das Thema Lebensziele sprechen. Denn du hast dir in deinem Leben schon mehrfach ganz außergewöhnliche Ziele gesteckt und hast die auch erreicht. Und darüber wollen wir sprechen, denn auf den ersten Blick mag das nicht so wirken, als hätte das irgendetwas mit der Absicherung von Lebensrisiken zu tun. Aber wenn man genauer hinschaut, auf den zweiten Blick natürlich umso mehr. Denn wenn man seine eigenen Ziele stringent im Leben verfolgt, sich die auch selber steckt und daran arbeitet, dann steigert man natürlich seine eigene Lebensqualität auch dadurch. Und deswegen ist es heute unser Thema. Und darum komme ich gleich auf das erste Abenteuer zu sprechen, was du auch auf der Bühne in deinem Bühnenprogramm verarbeitest und was du auch in deinem Buch geschildert hast. Du hast dir nämlich das Ziel gesetzt, innerhalb einer bekannten TV-Game-Show mitzumachen, Schlag den Raab, und gegen Stefan Raab, den TV-Entertainer, anzutreten und zu gewinnen. Wie bist du auf dieses Ziel gekommen? Was hat dich motiviert? Und wie hast du es eigentlich auch erreicht? Wie hast du daran gearbeitet?
Also ich gehöre sicherlich zu den vielen Tausend oder Zehntausend, vielleicht Millionen Menschen, die auf dem Sofa sitzen, sich eine Show angucken und sagen, meine Güte, das könnte ich aber auch noch. So, das geht ja vielen wahrscheinlich bei Wer wird Millionär so, wenn sie denn mal eine Frage beantworten können.
Da kann man immer super mitraten.
Ja, genau, das hätte ich auch noch gewusst. Ne? Ja, ja. Und als ich tatsächlich so, ich glaube, es war sogar die erste Show von Schlag den Raab gesehen habe, vor vielen, vielen Jahren, da habe ich gesagt, boah, das wäre genau was für mich. Weil da musst du von ganz vielen Dingen so ein bisschen was können. Und da habe ich gesagt, wirklich, da möchte ich mal hin, habe mich dann aber die ersten Jahre nicht getraut, weil das natürlich auch ein Schritt ist, so wirklich zu versuchen, in so eine Show reinzukommen, sich das zuzutrauen. Aber irgendwann habe ich mir dann gedacht, warum eigentlich nicht, und habe mal geguckt, wie ist denn so das Bewerberverfahren für diese Sendung. Und dann ging es erstmal darum, in das Casting zu kommen. Man konnte sich also online bewerben bei Brainpool, das ist die Produktionsfirma. Und das habe ich dann gemacht, Woche für Woche immer 1 Euro. Die Bewerbung kostete 1 Euro, ne? Und dann habe ich die ausgefüllt und es ist nichts passiert über viele Monate. Und dann habe ich mir gedacht, du musst irgendwas verändern in der Bewerbung, weil so ein schönes Foto mit Sakko, offenem Hemdkragen und dann steht da Versicherungsvertreter oder Vermittler, ist vielleicht nicht die beste Bewerbung, wenn die da Tausende kriegen in jeder Woche. Da musste was verändern. Da habe ich ein anderes Foto genommen, so eins aus dem Kampfsportbereich, so oben ohne eingeölter Körper. So
du bist auch Taekwondo-Meister.
Ja, genau. Und wir haben so verschiedene so Aufnahmen gemacht, so ein bisschen was ausgefallen. Das mal. Dann habe ich so ein Foto gemacht mit so einem Highkick und habe gesagt, das fällt zumindest schon mal auf, wenn sie es durchblättern. Mhm. Und dann habe ich auch nicht mehr Versicherungsvertreter geschrieben, sondern Kaufmann, der ich ja nun mal bin. Ich bin ja ein Versicherungskaufmann. Mhm. Kaufmann und Entertainer. Und tatsächlich mit dieser Bewerbung nach knapp einem Jahr und vielen, vielen Bewerbungen, diese Bewerbung war es dann, die mich ins Casting gebracht hat. Dann wurde ich zum Casting von Schlag den Raab eingeladen. Und dann war es letztendlich echt ein Projekt, weil da bin ich tatsächlich sehr ehrgeizig und auch aus meinem früheren Leistungssport heraus natürlich gewohnt, mich auf Wettkämpfe vorzubereiten. Und dann habe ich mich sehr, sehr intensiv auf die Show vorbereitet und auch schon aufs Casting.
Mhm. Wie viele Castingrunden hast du dann durchlaufen?
Es war ein zweitägiges Casting. Am ersten Tag tauchten ca. 200 Leute in Köln auf in einem Studio. Es war wirklich alles dabei, so wie man sich das vorstellt. Hochschulprofessoren, Kampfpiloten, Lehrer, Olympiasieger, es war alles dabei, ein ganz großer Mix. Mein Vorteil war eben, ich hatte mich vorbereitet. Ich hatte also wirklich vorher geguckt, was passiert im Casting von Schlag den Raab. Habe einfach gegoogelt und Menschen tauschen sich ja im Internet über alle Themen aus und auch darüber. Und dann wusste ich, dass immer das Gleiche passiert im Casting, nämlich verschiedene Disziplinen, also sportliche Übungen wie Liegestütze, Sit-Ups, Crunches, Spurten, 50 Fragen Allgemeinbildung, davon müssten 40 richtig beantwortet werden. Dann noch freies Sprechen vor der Kamera, aufgrund meines Zweitberufs, jetzt nicht eine Disziplin, wo ich mich lange vorbereiten musste, zu meiner großen Freude. Aber die anderen Dinge habe ich schon sehr intensiv probiert und geübt und auch an meiner Allgemeinbildung nochmal einige Wochen bis zum Casting gearbeitet, alles Mögliche mir nochmal angesehen. Ja, und so war ich dann top vorbereitet. Mhm. Und die meisten, die dorthin gekommen sind, waren eben nicht so ideal vorbereitet. Und das war wahrscheinlich schon ein kleiner Vorsprung. So dass ich dann unter die letzten 16 Kandidaten kam, die dann irgendwann verkündet wurden. Also wurden die Namen vorgelesen, die 16 durften bleiben. Alle anderen mussten nach Hause. Und dann ging es noch weiter. Dann musste man mich gegeneinander antreten. 8 Duelle, Mann gegen Mann, Frau gegen Frau. Dann 15 Spieler aus der originalen Sendung, Schlag den Raab. gegeneinander und nach mehreren Stunden blieben dann 8 Gewinner über, 8 Verlierer. Die Verlierer durften auch wieder fahren. Und dann nochmal 8 Leute, 4 Paarungen, 100 Fragen Allgemeinbildung mit dem Buzzer. Mhm. Wer weiß mehr? Wer ist schneller? Und diese 4 Gewinner, die dann noch übrig geblieben sind, zu denen ich glücklicherweise gehörte, wurden dann in den Kandidatenpool aufgenommen, aus denen man dann für die Show möglichst unterschiedliche Charaktere und Berufsgruppen zusammengesucht hat. Und so wurde mir dann gesagt, in der übernächsten Sendung bist du dabei, in circa 10 Wochen.
Ja. Gut, also eine ganz intensive, wirklich Vorbereitungs- und Auswahlzeit, durch die du gelaufen bist. Hattest du zwischendurch Rückschläge oder Niederlagen oder irgendwie körperliche Themen, dass du gesagt hast, jetzt wird es hier zu hart, jetzt habe ich viel trainiert, jetzt muss ich mich mal ausruhen, oder wie bist du damit umgegangen?
Also das habe ich in der Vorbereitung der Sendung so nicht in Erinnerung. Mhm. Das waren ja circa 10 Wochen und ich habe tatsächlich so circa 6 bis 8 Stunden täglich trainiert. Also entweder, dass ich, mein Büro hing voll mit allen möglichen Tabellen, Daten, Informationen über Oscar-Gewinner, Hauptstädte, Fernsehshows und wirklich alle Bereiche. Immer wenn uns wieder was einfiel, die deutschen Fußballmeister und was weiß ich, das hing wirklich voll das Büro. Bis dahin, dass ich eigentlich jeden Tag irgendeinen Freund oder Bekannten gebeten hatte, irgendwelche Disziplinen mit mir zu trainieren, ohne dass ich das vorher wusste. Sollten mir nur sagen, wo ich hinkommen soll, was ich mitbringen muss, Sportklamotten oder andere Sachen. Mhm. Und dann haben die mit mir alles gemacht. Ja, also jeden Tag dann nochmal verschiedene Dinge gemacht, wie ja, ich bin Bagger gefahren, ich habe mit dem Quad durch den Wald, ich habe geschossen, geschwommen, getaucht. Es war also wirklich alles dabei. Und so habe ich mich versucht, dann bestmöglich vorzubereiten. Und einen Rückschlag hatte ich also bei dieser, in dieser Phase meines Lebens keine. Mhm. Zum Glück war ich dann topfit, also wirklich so fit wie noch nie in meinem Leben. Einmal natürlich von der Physis her, weil ich natürlich auch sehr viel körperlich trainiert habe. Und aber auch vom Wissen, von den Fähigkeiten und von dem Erlernten, würde ich sagen, war das echt ein Peak. Ne? Das war,
ja, absolut.
War der Punkt. Aber dort gab es keine Rückschläge. Die hat es gegeben in meinem Leben reichlich, aber dort in der Vorbereitung glücklicherweise nicht.
Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall toll. Das klingt nach einem ganz großen Herzensprojekt, was du da verfolgt hast und was du eben auch dann geschafft hast. Denn du hast in der Sendung tatsächlich nachher gegen Stefan Raab gewonnen. Was war das für ein Gefühl für dich?
Es war eines der intensivsten Gefühle meines Lebens. Kommt natürlich nicht an die Geburt der Kinder ran, weil das ist Top 1, das kann man ja, nicht kopieren. Ja, das geht nicht. Aber wenn wir das mal ausklammern, war es eigentlich ein unglaubliches Gefühl, weil ich habe relativ deutlich gewonnen, aber die Systematik der Show ist ja so, dass man wirklich auf der Zielgeraden noch abgefangen werden kann, weil es für jedes Spiel eben entsprechend mehr Punkte gibt. Und das war dann das vorletzte Spiel, das 14. Dort konnte ich quasi schon den Sack zumachen und gewinnen. Dann führte schon 4-2. Es ging um Entfernung jeweils zwei Städte in Deutschland. Und dann führte ich 4-2. Es ging bis 5, hatte also schon 2 Matchbälle. Und dann verkürzte Raab nochmal auf 4-4. Und dann kam eine Werbeunterbrechung. 8 Minuten Werbung. Oh. Es war die Hölle für mich, weil ich wollte das Ding
auf Polen, ja.
Das war tatsächlich der erste und einzige Moment in der gesamten Show. Und die Show ging ja über 5 Stunden live. Das erste Mal, dass ich auch an das Geld gedacht habe. Also daran habe ich mir wirklich gedacht, wenn das Ding jetzt schief geht, dann bist du nicht nur der Depp, sondern es sind echt, es ist 500.000 Euro. Die hast du quasi schon hier stehen, 2 Matchbälle. Mhm. Und dann kam ja die letzte Frage, die Entfernung von Magdeburg nach Marburg. Und wir waren beide vorher immer ganz dicht dran. Wir waren wirklich dicht dran. Und da waren wir beide weit entfernt. Einer zu weit nach oben, der andere weiter nach unten.
Yeah.
Und ich hatte dann etwas mehr Glück. Ich war ein bisschen dichter dran. Also es war wirklich dann.
Das ist jetzt auch nicht 600 ja. Kilometer, 500?
Nee, ich glaube, es sind, ach, ich werde es immer wieder, ich glaube, es sind 301. Aber es ist, also,
total,
ich hatte 165, glaube ich, gesagt, und Raab 465. Also war jetzt auch ein Zufall, dass wir genau 300 dazwischen hatten. Und es war echt eng. Mhm. Und also das war wirklich der Moment, als es dann klappte und ich sah, okay, Raab bricht zusammen, ja, fasst sich an den Kopf, weil er verloren hat und das Konfetti kam von der Decke. Da war ich war so glücklich. Das war ein Rausch. Ja, das war wirklich ein Rausch. Ja. Und auch noch bei der Aftershow-Party, es waren solche Glücksgefühle, weil man sich auch wirklich so intensiv vorbereitet hat. Und
großartig.
Und ich wusste ja auch, wenn du verlierst, bist du auch der Depp. Also ich kenne ja so viele Leute, die dann, und dann das letzte Spiel wäre tatsächlich dann ein Torwandschießen gewesen. Und ich als zumindest bekannter Fußballspieler auch aus Münster, nicht der erfolgreichste, aber zumindest habe ich viele Jahre und eigentlich mein Leben lang auch Fußball gespielt und war auch bekannt. Und wenn man dann gegen Stefan Raab, der kein Fußball spielen kann, das noch verloren hätte, dann wäre ich nicht der der Gewinner, sondern der große Depp gewesen.
Naja, der Depp jetzt vielleicht nicht, aber ich muss schon sagen, es gehört ja auch eine große Portion Mut dazu, das Ganze auch öffentlich zu machen. Das ist ja ein Ziel, was du dir gesteckt hast, was du jetzt nicht insgeheim im stillen Kämmerchen hättest durchführen können, sondern du hast die große Bühne gehabt, du hast natürlich das im Rampenlicht gestanden und so. Und klar, also da gehört so ein bisschen dazu, auch sich darauf vorzubereiten, mental möglicherweise. Kann es auch sein, dass man es nicht schafft, aber du hast ja alles gegeben, damit das eben nicht eintritt. Und genau das ist auch das, was vielen bestimmt auch daran so imponiert hat, dass du dir deine Ziele nicht nur selbst gesteckt hast und stringent verfolgt hast, sondern dass du da so viel Herzblut reingegeben hast und dich wirklich intensiv vorbereitet hast. Und das ja zeigt, du musst an dich glauben natürlich, aber dann kannst du das eben auch schaffen und großartig.
Ja, ganz also mein toll. Vorteil war natürlich auch in der Show, dass ich quasi mit, nachdem ich dann gewählt wurde vom Publikum, die Zuschauer mussten ja anrufen, welcher der fünf Kandidaten jetzt gegen Raab spielen darf. Und das hat ja dann auch noch funktioniert, sodass ich dann gegen ihn antreten konnte. Und also dann ging er die Treppe runter zu Stefan Raab und Steven Gätchen und wurde dann begrüßt. Und ab da war ich im Tunnel. Und das war sicherlich auch noch ein Vorteil für mich. Erstens kannte ich schon Fernsehsituationen aus früheren Aktivitäten. Auch mit dem Bereich Comedy war ich ja früher schon mal bei Sat.1 mehrfach live im Fernsehen und wusste jetzt Fernsehstudio und Live-Situation. Ich kannte die Wettkampfsituation 1:1 aus dem Kampfsport, auch mal vor 1000 Leuten zu kämpfen. Das war alles für mich, okay, das konnte ich ausblenden. Das war ein Riesenvorteil. Und von da war ich also wirklich, von Minute 1 war ich in meinem Wettkampfmodus im Tunnel. Nachher hat der Spiegel, glaube ich, geschrieben, von dem Comedian Klaus Herrmann hat man nicht viel erkannt in der Sendung. Das war mir völlig egal. Ich war nicht als Comedian.
Nö, natürlich.
Das war ein Wettkampf, ich wollte abschlagen. Danach kann ich wieder lustig sein. Aber da wollte ich mich fokussieren und das habe ich auch gemacht. Und von daher war das natürlich auch ein Vorteil für mich, weil jeder, der die Situation nicht kennt, der muss erstmal sich an Fernsehstudio und Publikum natürlich noch gewöhnen.
Ja, klar.
Und dann sind vielleicht schon die ersten 3-4 Spiele vorbei, ne?
Ja, ja. Mhm. Ja, großartiges Ziel, großartiger Erfolg auf jeden Fall. Und damit kommen wir auch direkt zu deinem nächsten Abenteuer, denn du hast das Geld angesprochen, du bist gemeinnützig interessiert, du engagierst dich für die Gemeinschaft und verfolgst gemeinnützige Projekte. Aber da kurz die Frage an der Stelle, das passt gerade, du hast das Preisgeld angesprochen, du hast da aber auch einen großen Teil von gespendet, beziehungsweise du hast sogar auch deine Mitstreiter bedacht mit einer Summe, ist das richtig?
Ja, ja. Ich habe allen, aber die anderen 4, die hatten sich auch intensiv vorbereitet und hatten eben nicht die Chance zu spielen. Und ich habe allen 4 Kandidaten nachher 5.000 Euro jeweils überwiesen als Anerkennung der Vorbereitung. Ja. Und haben sich auch sehr darüber gefreut. Und ich habe auch 50.000 Euro verschenkt anschließend an verschiedene Menschen und Projekte. Mhm.
Genau, gemeinnützige Projekte ist das Stichwort. Du setzt dich sehr ein für Natur und Umwelt und bist in deinem nächsten Abenteuer, auf das ich gerne zu sprechen komme, weil es wirklich auch außergewöhnlich ist, bist du an deine persönliche Grenze, nehme ich an, auch wieder gegangen. Und hast den Darien Gap, den weltweit, glaube ich, gefährlichsten Dschungelabschnitt in Panama durchwandert, mit einer kleinen Gruppe natürlich. Aber das ist wirklich ein außergewöhnliches Abenteuer. Erzähl mal bitte, wie bist du darauf gekommen, dir dieses Ziel zu stecken?
Ja, da kommen 2 Dinge zusammen. Einmal meine große Lust und Leidenschaft, die Grenzen zu erfahren, bis an die Grenzen zu gehen, mit kalkuliertem Risiko. Also ich bin jetzt nicht ein Draufgänger, der heiß darauf ist, sein Leben zu riskieren, sondern ich mag es, die Grenzen zu überschreiten, die Grenzen neu abzustecken. Und als ich dann davon hörte, dass es so eine Möglichkeit gibt, durch den Darien Gap zu laufen, dann hat mich das sofort gepackt. Also letztendlich ist es ein Kunde von mir, der für das Unternehmen, die diese Touren veranstaltet, arbeitet und bei mir angefragt hat, Mensch, ich mache so verrückte Touren und ich brauche ziemlich hohe Bergungskosten in meiner Unfallversicherung. Wenn ich da mal irgendwo im Dschungel rausgeholt werden muss, da reichen nicht die 10.000, das ist wahrscheinlich teurer. Hab dann mal noch eine andere Abdeckung dafür. Hast du irgendwas für mich, was du mir da anbieten kannst? Mhm. Und dann habe ich mich natürlich da auch mit ihm darüber unterhalten und habe gesagt, boah, das wäre ja nochmal ein richtig gutes Ding. Und dann hatte ich Blut geleckt, wie man so schön sagt. Mhm. Und das andere ist, dass ich mir überlegt hatte, und das kommt damit zusammen, dass ich zur gleichen Zeit kurz vorher eigentlich einen Verein gegründet hatte. Du hattest gerade mein Engagement angesprochen, das Thema menschengemachter Klimawandel, Umwelt, Tierschutz bewegt mich sehr. Und da ja bekanntlich vom nur Reden und Feststellen sich nichts ändert, habe ich gesagt, ich muss ins Handeln übergehen und habe einen eigenen Verein gegründet. Mhm. Der heißt Tree for Tree e.V. und wollte halt auf diesen Verein und unsere Projekte aufmerksam machen. Und habe ich gesagt, Mensch, dann gehst du jetzt durch den Dschungel, auch das machst du öffentlich. und versuchst dann durch die Aktion auch möglichst viel Geld für den Verein und für ein Projekt, das ich mir auch direkt in Panama dann angesehen habe, ein Wiederaufforstungsprojekt von Dschungelgebieten. Dann gesagt, dann schlägst du mehrere Fliegen mit einer Klappe, deine Leidenschaft, aber vor allen Dingen auch den guten Zweck zu erfüllen, weil ich nach Panama fliegen ist ja auch wieder etwas, was ich nicht unbedingt...
Was du nicht privat zum Privatvergnügen gemacht hättest.
Ja, genau. Und vor allen Dingen auch das lange Fliegen. Und das überlege ich mir schon gut, wann ich wo irgendwo noch hinfliege. Und da habe ich mir auch gesagt, dann kannst du das auch alles gut kompensieren, mal abgesehen davon, dass ich dann noch selber einen entsprechenden Betrag noch gespendet habe, um die Emotionen auszugleichen. Aber ja, so entstanden die Ideen und dann habe ich Kontakt aufgenommen und gesagt, könntet ihr mich denn mitnehmen? Dann haben die mir gesagt, naja Klaus, ich kenne dich ja, wir nehmen eigentlich nur so Leute mit, die sind so zwischen 20 und 30. Und dann bin ich dann in Panama 50 geworden und jetzt war aber mein Vorteil auch, dass mich der Kunde und Mitarbeiter des Unternehmens kannte und sagte, aber ich weiß ja, wer du bist und wenn du dir das vornimmst, dann mache ich mir weniger Gedanken, wen würden dich mitnehmen. Ja, man muss sich also tatsächlich bewerben, man muss es bezahlen, aber man muss sich auch bewerben, ob man überhaupt die Voraussetzung erfüllt, dort mitzukommen. Ja, und dann ging wieder die Vorbereitung los, 8 Monate.
ja, genau, also körperliche Fitness ist natürlich eine Grundvoraussetzung dafür, das hast du gerade gesagt. Aber auch mentale Vorbereitung ist ja ganz, ganz wichtig, ne? Denn es ist ja, wie ich auch gelesen habe in deinem Buch, eins der gefährlichsten Gebiete. Es ist super dicht bewaldet, es ist nicht erschlossen. Wahrscheinlich ist es auch wirklich gefährlich, da durchzulaufen, weil unter anderem auch Schmuggler und Drogenhändler und so weiter durch dieses Gebiet gehen. Und es ist nicht ungefährlich, also für Leib und Leben. Ihr wart eine kleine Gruppe von 9 oder 10 Leuten, ist das richtig? Und wart alle entsprechend körperlich fit, aber mental seid ihr alle an eure Grenzen gekommen, oder?
Ja, genau. Ja und nein. Also ja, Grenzen, nein, körperlich fit, weil wir hatten tatsächlich einen dabei, der sich nicht so intensiv vorbereitet hatte, wie wir es vorher besprochen hatten. Den mussten wir dann mitten am weiteren, der erkrankt war, nach 3 Tagen evakuieren. Ansonsten, ja, also das eine körperlich fit, das war also wirklich eine Voraussetzung, dass man ohne Probleme, und das war auch das Trainingsprogramm, ohne Probleme mit 25 bis 30 Kilo Gepäck auf dem Rücken 1000 Höhenmeter und 25 Kilometer schafft. Und zwar 14 Tage am Stück hintereinander. Das war die klare Voraussetzung, wo gesagt, das muss jeder problemlos schaffen. Und das ist schon ordentlich. Ich habe das viel trainiert bei uns in der Nähe im Teutoburger Wald, aber ich war auch mehrfach in den Alpen und bin das dort gelaufen, die entsprechenden Höhenmeter mit dem Gepäck. Und wusste, dass ich fit genug bin. Und wir haben dann sofort gesehen, wie es aussieht, wenn jemand sich nicht gut genug vorbereitet. Mhm. Also der ist wirklich, der war schon nach 2 Stunden, war der fix und fertig, bei 100% Luftfeuchtigkeit.
Ach ja, das kommt
noch. Der ist auch noch dann verrückterweise erst einen Tag vorher angereist und nicht so wie alle mit 3, 4 Tage vorher, um sich zu akklimatisieren. Also der hat im Prinzip alles falsch gemacht. Mhm. Und hat auch letztendlich, muss man klar so benennen, vorher gelogen. Weil das war eine Voraussetzung, die du unterschrieben hast, dass du dich so vorbereitest. Ne? Dazu kam noch, dass die Ausrüstung vorher wirklich, jedes Teil wurde kontrolliert bei einer Videokonferenz vorher vom Projektleiter aus Panama, der sich dann zugeschaltet zu uns nach Deutschland, sodass jeder dann in einer Teamsitzung dann eben jedes Ausrüstungsteil zeigen musste, weil es ist extrem wichtig, gut, nicht nur gut körperlich vorbereitet zu sein, sondern auch die richtige Ausrüstung dabei zu haben. Sonst wird es echt eine schwere Nummer da im Dschungel. Ansonsten ist der gilt, also das muss man auch mal klar sagen, ein Dschungel ist ein Dschungel, aber er ist deswegen, das hast du gerade schon angesprochen, der gilt ja als der gefährlichste Dschungel der Welt, weil es eben die Süd-Nord-Route ist. Ne? Es wird viel hochgeschmuggelt durch diesen schmalen Pass quasi dann durch Panama von Südamerika nach Nordamerika. Es sind tatsächlich viele Schmuggler unterwegs, bewaffnete Banden. Die FARC-Einheiten, die kolumbianischen Rebellen, haben sich dort in das Dschungelgebiet zurückgezogen nach dem Ende des Bürgerkriegs, weil sie immer noch teilweise befürchten, verfolgt zu werden juristisch in Kolumbien. Nun ist es aber auch kein klitzekleines Dschungelgebiet, das ist ein großes und wir sind durch einen Bereich gelaufen, wo wir uns ziemlich sicher sein konnten, nicht den Schmugglern und auch nicht den FARC-Einheiten zu begegnen. Wir hatten zweimal Kontakt zu Bewaffneten, die uns dann begegnet sind. Da hatten wir uns vorher fest vorgenommen, wir lächeln, wir grüßen, wir gehen einfach weiter, machen natürlich keine Fotos oder sonst was. Das haben wir auch so gemacht, dann haben wir uns gegenseitig angelächelt. Die wussten nicht, was wir für verrückte Leute sind, die da durch den Dschungel laufen. Und wir haben auch nicht gefragt, warum die jetzt Gewehre dabei hatten, ne? Und sind einfach weitergelaufen. So, und dann haben wir ehrlich gesagt dann unser Lager abends ein bisschen intensiver bewacht, ne? Weil wir nicht wussten genau, was sind das für Leute. Aber es ist alles gut gegangen. Wir hatten jetzt dahingehend keine Probleme. Wir hatten eine Menge Herausforderungen, aber
andere Art.
In der Richtung ist nichts passiert.
Ja, genau. Du sagst, ihr habt eure Lager dann aufgeschlagen. Natürlich habt ihr Nachtruhe gehabt oder Nachtruhe gehalten. Aber Nachtruhe hieß schlafen in Hängematten mitunter im strömenden Regen. Und einer hält Nachtwache.
Ja, genau.
Naja, genau. Also es war keine wirkliche Erholung.
Also abends Und der
oder
Abend,
ist man so müde dann am Abend?
Ja, genau, das ist es eben. Wenn du, wir sind morgens zwischen 4 und 6 Uhr losgelaufen und so haben wir unser Lager abgebrochen und dann sind wir los, noch teilweise im Dunkeln. Und dann bist du den ganzen Tag unterwegs bis zu 900 Höhenmeter. Mhm. Wir hatten wieder erwarten starken Regen, weil eigentlich wir waren in der Trockenzeit unterwegs. Es sollte eigentlich nicht regnen in der Zeit, aber wir hatten 5 Tage Regen am Stück.
Von 10 Tagen?
Ja, 12. Wir waren 12. insgesamt 12 unterwegs. Und das war schon dann auch schon echt intensiv. Und abends bist du dann einfach, du bist einfach müde. Dann isst du noch was, ne? Dann macht man sich das Essen am Lagerfeuer und dann legst du dich hin. Und dann bist du um 7:30, 8 machst du die Augen zu und schläfst. Es ist ja auch stockfinster im Dschungel. Du siehst ja wirklich die Hand vor Augen nicht. Du hast ja keine Lichtquellen. Du hast die dichten Blätterkronen. Da kommt ja kein, selbst das Mondlicht kommt ja kaum durch. Du hast es also wirklich, es ist echt schwarz.
Aber du hörst ja jede Menge Tiere, oder? Geräusche und Tiere und...
Ja, das finde ich total schön. Ne, dann hörst du mal so einen Brüllaffen oder so. Also du hörst jetzt keine Raubkatzen oder sowas. Die schleichen ja irgendwo rum und die siehst du ja nicht. Du siehst ja kaum eigentlich keine großen Tiere. Mhm. Wir haben ein angenagtes Faultier gefunden. Das hatte wahrscheinlich ein Puma kurz vorher gerissen. Aber die großen Tiere hauen ja alle ab. Ne? Wir haben halt eine Nacht sind wir mal zu dritt, weil die anderen haben sich da nicht getraut. Aber zu dritt haben wir uns mal unsere ganze Ausrüstung angelegt. Also auch Gamaschen gegen Schlangenbisse und Insektenschutz und so. Mhm. Und sind dann mal mit Taschenlampen so durch den dunklen Dschungel gelaufen und wollten mal ein bisschen gucken, was wir so finden. Ja? Und dann findest du natürlich jede Menge Skorpione, Schlangen, Spinnen und so, aber die großen Sachen haben wir dann nicht gesehen. Mhm. Die hören uns ja schon 3 Kilometer vorher und riechen uns.
Ja, es ist ein besonderes Abenteuer, wie gesagt.
Das größte meines Lebens.
Ja, also
das kann mir keiner mehr nehmen.
Unvergesslicher Eindruck und Erlebnisse. Mhm. Ihr wart da, wie gesagt, eine Gemeinschaft von 9 Leuten dann am Ende, wie du gesagt hast, weil der 10. ausgeschieden ist.
Es waren 9 Teilnehmer, also 9 Teilnehmer. Zwei mussten 8. wir evakuieren, wir hatten 4 Guides dabei. Also zu Beginn waren wir 13 und am Ende waren wir noch 11.
Also okay, gut, also dann doch ein paar mehr, aber eben auch trotzdem eine kleine Gruppe.
Ja.
Ihr habt gemeinsam diesen Strapazen getrotzt. Mhm. Wie wichtig ist dir heute noch die Gemeinschaft und das Team, der Zusammenhalt im Team?
Ja, das war existenziell. Es ist total irre. Wir hatten wirklich in den 12 Tagen nicht eine Konfliktsituation. Also nicht so jetzt so, ohne dass ich das gucke, aber man liest ja über dieses Dschungelcamp bei RTL, wo die sich ja wahrscheinlich dann gegenseitig zerfleischen, obwohl ja...
Sind wahrscheinlich nicht solche
Extreme. Es ist ja eine Studio-Atmosphäre, die sitzt ja da und essen Kakerlaken oder so. Aber gut, sollen sie machen. Aber wir hatten wirklich, und das fand ich echt toll, wir hatten nicht eine Konfliktsituation, wo wir gegenseitig irgendwie Stress haben. Wir haben uns immer, und zwar unausgesprochen klar, wir müssen als Team funktionieren. Wir hatten gar keine Zeit und Kapazitäten für Konflikte. Also ist man sehr behutsam miteinander umgegangen, wenn jemand nicht mehr konnte. Wir hatten das vorher auch besprochen. Also die Langsamen kommen nach vorne. Ne? Wir trennen nicht die Gruppe, dass einer hinterherlaufen muss. Also wenn wir merken, einer ist zu langsam, dass die anderen einen schnelleren Schritt drauf haben, dann kommt der Langsame nach ganz vorne und gibt das Tempo vor, dass wir immer zusammengeblieben sind. Wir hatten ein Mädel dabei, die ist zuckerkrank, die wollte das unbedingt schaffen, die hatte sich vorbereitet, aber die ist dann immer wieder auch mal an ihre Grenzen gekommen. Mhm. Aber das hat mich so beeindruckt, dass sie das auch geschafft hat am Ende. Wir mussten sie nicht evakuieren und sie hat dann immer wieder mal gesagt, dann piepte das so von hinten, man kannte das Geräusch schon, ja, das hatte so eine moderne Messmethode.
Insulinspritzen.
Genau, und dann hat sie gesagt, ich brauche mal eben eine kurze Pause, muss eben was essen. Da hat nie einer gesagt, komm, es wird gleich dunkel, ne? Wir müssen unser Lager noch aufschlagen. Absolutes Verständnis, weil wir wussten, du musst hier als Einheit funktionieren. Und wir haben auch immer wieder, zumindest so die 3 Fittesten von uns, wir haben dann immer wieder Gepäck von ihr auch genommen. Dass wir gesagt haben, komm, gib mir 5 Kilo von deinem Gepäck, wenn sie nicht mehr konnte. Es war ja wirklich teilweise, war das eine extreme Steigung auch. Und dann diese Höhenmeter, das geht wirklich an die Substanz. Und dann haben wir gesagt, komm, wir nehmen alle noch 5 Kilo von dir, damit du das Gepäck nicht so schlören musst. Ne? Also das hat wirklich funktioniert. Und das habe ich habe immer Mannschaftssport auch gemacht in meinem Leben. Aber das war wirklich hier eine Einheit, obwohl wir uns alle vorher nicht kannten. Man hatte 2, 3 Videokonferenzen vorher, wo man sich kennengelernt hat, eine WhatsApp-Gruppe so ab 14 Tage vorher. Aber das hat einfach funktioniert. Das war echt toll.
Ja, man muss sich dann in der Situation auch blind aufeinander verlassen können wahrscheinlich. Ja. Und habt ihr bis heute noch Kontakt oder habt ihr danach noch Kontakt gehalten einige Zeit?
Ja und ja, wir haben heute immer noch, die WhatsApp-Gruppe gibt es noch und ab und zu schreiben wir uns, es sind ja alles verrückte Leute. Und dann schreibt der eine, ich bin gerade in Ghana oder der andere hier, ich bin gerade in Nepal im Himalaya und es ist schon irre. Oder der andere durchwandert gerade wieder ein Dschungelgebiet. Das ist schon, oder aus dem Kongo hat einer gerade noch geschrieben. Das ist schon ganz witzig. Und wir haben, weil ich ja in Panama 50 wurde, hatte ich dann mir gesagt, wenn ich schon da alleine 50 werde und nicht die große Party feiern kann, Dann habe ich mich quasi belohnt, indem ich mir also nach dem Dschungeltrip noch ein paar Tage Zeit genommen hatte und mit einer wirklich sehr schönen Unterkunft, die ich mir gebucht hatte, auf so einer kleinen Insel vor Panama City. Das war mein Geburtstagsgeschenk, habe ich gesagt, 3 Nächte, 4 Tage mit Pool, Blick über die Bucht von Panama, also wirklich ein Traum, ein richtig großes Anwesen. Das war mein Geschenk. Ich bin sonst überhaupt nicht auf Luxus. Ich brauche sowas gar nicht in der Dimension. Das habe ich mir gegönnt. Und dann habe ich denen allen gesagt, wenn wir das hier schaffen im Dschungel, dann lade ich euch alle ein. Dann müsst ihr nur rüberkommen auf die Insel. Und dann machen wir eine richtige Party. Und die sind alle rübergekommen, haben alle ihre Reisepläne noch mal ein bisschen korrigiert anschließend, sind rübergekommen. Und dann hatte ich für Essen, Getränke gesorgt und dann haben wir dann eine richtig schöne Poolparty gemacht. Und
fantastisch.
Und hatten echt einen Heidenspaß. Ja, das war auch nochmal ein toller Abschluss dann. Großartig. Und vorher hatten wir noch in dem Dorf der Embera, da haben wir die letzte Nacht verbracht. Also die Embera, das sind die Indigenen, das ist die indigene Bevölkerung dort in Panama. Und am Dorf, wo wir dann auf den Transfer zurück, den Bootstransfer warten mussten, sind wir eine Nacht geblieben. Und die hatten tatsächlich, obwohl mitten im Dschungel, hatten die über einen Stromgenerator einen Anschluss auch in ein Gebäude und dort stand eine Kühltruhe. Und dann habe ich gefragt, was ist da drin? Und dann hat er die aufgemacht.
Gekühlte Getränke.
Und das war eine Palette Bier. Eine Palette Bierdosen. Und da habe ich dir nur gesagt, wir hatten alle US-Dollar dabei, dann habe ich verhandelt. Ich so, was willst du für das Bier haben? Und da habe ich diese Palette mitgenommen und bin zu den anderen gesagt, das war noch früh am Tag. Und dann gesagt, jetzt gilt das Lieblingsmotto von Harald Junke. Da musste ich denen erstmal erklären, wer Harald Junke war.
Weil die so viel jünger waren.
Ja, es kannte keiner Harald Junke. Und dann habe ich erklärt, ja, sein Motto war, die Definition von einem perfekten Tag ist, keine Termine und leicht einsitzen.
Richtig.
Und dann haben wir gesagt, was machen wir jetzt für heute? Und dann haben wir
schön belohnt nach einer großartigen Leistung, die ihr da alle vollbracht habt,
muss man sagen. Völlig unterschiedliche Charaktere und Lebensgeschichten und man hat sich sehr gut kennengelernt, wir haben ja viel geredet auch. Aber das passte einfach. Ja. War ein tolles Erlebnis.
Toll, großartig. Du hast beschrieben, dass du da an deine persönlichen Grenzen oder ihr alle an eure Grenzen gegangen seid, sowohl mental als auch körperlich, weil es gar nicht anders ging. Sind dir noch weitere Learnings aus dieser Grenzerfahrung geblieben bis heute?
Oh ja, auf jeden Fall. Demut. Ich habe nochmal eine große Portion Demut mitgenommen aus dem Dschungel. Und zwar aus zwei Momenten, die ich so erlebt und bewusst wahrgenommen habe. Das eine war das Leben in dem Dorf. Also wir sind insgesamt 3 Nächte haben wir in Dörfern von Embera übernachten dürfen. Waren halt echt Gast. Zu sehen, wie diese Menschen im Dschungel leben. Die haben ja kein Handy und normalerweise auch keinen Strom und keinen Kühlschrank, keinen Luxus. Und die sind einfach glücklich. Du siehst die Kinder rumrennen, die fröhlich sind. Die holen sich ihr Essen aus dem Dschungel. Ja, die gehen jagen dann eben noch ganz traditionell. Und bauen sich da eben ihre Plantagen und haben dann eben Mais und Mangos und Avocado und alle die Sachen, die wir dann da bekommen haben. Und zu sehen, mit wie wenig man zufrieden sein kann. Also das hat mich wirklich nochmal sehr demütig gemacht und entschlossen eben in meinen Bemühungen, den Menschen mitzuteilen, dass wir ohne Probleme noch auf eine Menge verzichten können, auf dem Weg zu einer noch besseren Welt. Und das andere ist einfach die Demut vor der Natur. Wenn du so durch den Dschungel läufst, tagelang und nur grün siehst und dann teilweise an Bäumen vorbeiläufst, die so groß und so mächtig sind, dass du die Spitze gar nicht mehr sehen kannst, dass du 6, 7, 8 Meter um den Baumstamm laufen musst, um einmal um den Umfang zu bemessen und auch diese Tiere und diese letztendlich die Verletzlichkeit auch zu spüren, wenn einer von uns wurde vom Skorpion gestochen und also zu merken, dass wir als Mensch, als Spezies auch sehr zerbrechlich sind, diese Überheblichkeit abzulegen, die wir als Spezies gegenüber der restlichen Natur an den Tag legen, ohne zu erkennen, dass wir ein Teil davon sind und uns das wieder erkennen müssen, also diese animistische Lebensweise zu favorisieren, das hat mich der Dschungel und diese Zeit dort gelehrt und mich sehr entschlossen gemacht, dafür zu kämpfen, diese Welt so zu erhalten, wie ich sie dort erlebt habe.
Ja, großartig. Also das glaube ich, das sind Erfahrungen, die für jeden von uns wertvoll wären. Und du engagierst dich darüber hinaus aber auch weiter, nicht nur für Natur und Umwelt, sondern auch in Malawi. Du leistest dort selber persönlich auch vor Ort Entwicklungshilfe. Kannst du das nochmal beschreiben, was dein Projekt da ist?
Ja, das ist auch über den Verein gewachsen. Ich wollte auf jedem Kontinent der Welt ein Aufforstungsprojekt suchen, weil der ureigene Antrieb, diesen Verein zu gründen, war, möglichst viele Gebiete weltweit aufzuforsten. Das kannst du besser in den tropischen Gebieten machen, weil da einfach das Holz 3 bis 4 Mal schneller wächst und somit 3 bis 4 Mal schneller Kohlenstoff aus der Atmosphäre bindet. Deswegen sind wir auch in Afrika auf der Suche gewesen und über einen guten Kontakt habe ich dann jemanden kennengelernt, der seit 30 Jahren in Afrika arbeitet als Entwicklungshelfer. Ich habe eine Mitarbeiterin der Vereinten Nationen als Kontakt bekommen und so kam dann irgendwie die Empfehlung, Mensch, wir haben da jemanden in Malawi, die wollen gerade aufforsten. Also wie das eben so ist. Und so kam ich auf Malawi. Und wir haben in den letzten 3-4 Jahren dann eine ganze Menge gemacht. Wir haben Gebiete aufgeforstet, wir haben unterstützt. Und dann habe ich aber irgendwann relativ schnell erkannt, die brauchen ja nicht nur Bäume, die haben echt da ist eines der schlimmsten Cholera-Gebiete noch weltweit. Die brauchen sauberes Trinkwasser. Es ist eines der ärmsten Länder der Welt. Und dann haben wir angefangen, Brunnen zu bohren. Wir haben mittlerweile 14 Brunnen gebohrt dort vor Ort. Und da, wo du einen Brunnen bohrst, da verschwindet die Cholera. Die haben dann sauberes Trinkwasser, die Infektionen nehmen ab. Kinder können wieder mehr zur Schule gehen, weil sie eben weniger an Infektionen leiden. Also das ist echt ein wahnsinnig wichtiger Faktor, sauberes Trinkwasser zu liefern. So, und irgendwann habe ich mir auch gesagt, ich muss da mal runter. Ich mache da so viel, ich muss das vor Ort sehen. Ich muss wissen, wenn die mir Bilder schicken, das ist, da haben wir aufgeforstet, muss ich wissen, wie sieht es jetzt da aus? Ich muss da musst du mal vor Ort gewesen sein. Und so bin ich dann letztes Jahr im April zum ersten Mal hingeflogen und habe da wirklich eine Menge Eindrücke gewinnen können. Die haben auch wiederum eine Menge mit mir gemacht. Das verpackst du nicht so einfach, wenn du in so einem Land unterwegs bist. Und auf der anderen Seite gilt es aber auch als das warme Herz Afrikas, weil die Menschen so unglaublich fröhlich und gut gelaunt sind in Malawi, trotz der ganzen Armut und Nöte. Und ja, im November, vergangenen November war ich dann das zweite Mal da, weil wir jetzt so viele Projekte dort angestoßen haben. Du musst einfach, weil ich auch das Versprechen gegenüber den Mitgliedern, Sponsoren, Unterstützern einhalten möchte, dass diese Gelder echt ankommen und da nichts versickert, musst du die Strukturen schaffen, damit du auch genau dieses Versprechen halten kannst. Und das kann ich wirklich geben. Wir haben einmal eine Verwaltungskostenquote unter 1%. Wenn ich dort runterfliege, zahle ich das selbst. Das geht nicht von Spendengeldern gemacht, sondern das zahle ich. Und das, was wir da vor Ort machen, geht direkt in die Projekte. Das heißt, so jetzt gerade in diesem Augenblick beginnen wir einen Kindergarten zu bauen auf dem Gelände. Wir haben gerade eine Schule und ein altes Gebäude umgebaut zu einer Schule. Da beginnt jetzt diese Woche der Schulbetrieb wieder für 160 Kinder. 2 Lehrer haben wir eingestellt. Und jetzt will ich da noch einen Kindergarten haben, um auch die ganz Kleinen frühzeitig quasi mit Bildung vertraut zu machen, weil das ist so wahnsinnig wichtig, den Menschen zu zeigen, welche Möglichkeiten sie haben, wenn sie eben Bildung genießen dürfen. Ja, und ja, das ist einfach eine tolle Sache. Du hast auch mal Rückschläge, die hast du bei jedem Projekt, da musst du mit leben. Darauf bin ich aber auch vorbereitet, aber es macht echt wahnsinnig viel Freude, diese Dinge dort zu bewegen. Und so bin ich jetzt, ohne dass ich das geplant hatte, auch hier ein Stück Entwicklungshelfer geworden.
Ja, na klar.
Also, aber nicht von oben herab, ist mir ganz wichtig. Ich habe ein tolles Team vor Ort. Mhm. Wir machen das gemeinschaftlich. Ich beziehe die Leute mit ein. Es sind Leute, die $2 am Tag verdienen und wirklich echt um ihr Leben kämpfen müssen, jeden Tag. Aber wir sind ein Team und wenn wir über 20.000 Euro entscheiden, machen wir das gemeinschaftlich. Mhm. Und das ist auch ein tolles Gefühl für beide Seiten. Ja. Die genießen das auch. Wir tauschen uns auch aus, auch kulturell. Die wollen wissen, wie wir hier leben. Und ich erlebe es ja direkt vor Ort auch. Ne? Und mache dann wirklich mit. Das ist keine touristische Tour, sondern ich bin mittendrin. Mhm. Esse dann auch mit den Fingern, so wie alle anderen und setze mich auf den Boden und nehme an dem Leben dort in Malawi teil.
Ja, genau. Mhm. Das ist ja das. Du bringst dich persönlich mit ein. Du engagierst dich wirklich vor Ort und ich glaube, wir haben jetzt wirklich gehört, wie groß die Bandbreite ist der Projekte und Engagements, die du machst. Aber natürlich auch, und das war ja das Wesentliche, welche fantastischen Ziele du dir gesteckt hast und wie du sie auch erreicht und stringent verfolgt hast. Das geht im Kleinen natürlich auch. Aber je größer das Ziel ist, desto mehr Mut braucht es und desto mehr Konsequenz braucht es ja auch, um das wirklich Schritt für Schritt zu verfolgen und sein eigenes Leben in die Hand zu nehmen und die Regie sozusagen dafür zu übernehmen. Und das fände ich großartig. Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Das ist wirklich toll. Und ja, da kann man sich, was diesen Punkt anbelangt, dich, glaube ich, auch nur als Vorbild nehmen und auch aus deinen Geschichten Mut schöpfen, dass jeder das selber für sich so umsetzen kann, was einem auch immer wichtig im Leben ist.
Ja, ist schön, wenn Leute das so sehen. Man muss aber auch vielleicht zum Abschluss nochmal klar sagen, auch das ist nicht nur eine emotionale Einbahnstraße. Ne? Man muss eben klar sagen, wenn man solche Sachen macht, du hast auch mit Widerständen zu leben. Also ich fange mal bei den elementaren Sachen an. Wenn ich in Malawi bin oder in Panama und solche Sachen mache, dann bin ich nicht bei meinen 4 Kindern. Ja, also dann müssen die auch zurückstecken. Dann ist Papa mal eben 2 Wochen weg und es läuft ja auch nicht immer alles ganz rund. Ne? Und wenn du dann Leute begeistern willst, dann merkst du dann auch, du sprichst mit Leuten, die sagen, ja toll, was du da machst. Mhm. Und dann buchen sie ihren 3-tägigen Flug nach New York, um sich dann ein Konzert anzugucken. Ja? Das sind so, wo du dann denkst, boah, Leute sind mit dabei, unterstützen dich und sagen, ja, klug und richtig. Dann denke ich mir, ich bin ja jetzt nicht überdurchschnittlich intelligent und Professor Dr. so und so und Lehrer an Universitäten. Ja. Das, was ich verstanden habe, können auch andere auch verstehen. Du musst aber bereit sein,
sein eigenes Leben dann danach auszurichten.
Ja, das ist eben, manchmal bist du auch einsam und allein. Das hört sich sich verrückt an, weil viele Leute denken immer, der läuft lächelnd durchs Leben und macht das alles mal einfach so. Das ist manchmal auch wirklich eine One-Man-Show, dass du dann wirklich denkst, so, und jetzt ist eben keiner mehr mit dabei und jetzt fliege ich trotzdem dahin und setze das um. Dann merkst du aber trotzdem wieder, jetzt auch beim letzten Mal, dann habe ich festgestellt, in einem Dorf, die leideten Hunger. Ich wollte eine Soforthilfe leisten und innerhalb von 3 Tagen hatte ich über 10.000 Euro an Spenden auf dem Konto, weil ich dann einfach mal per WhatsApp und per Aufruf über eigentlich einige Journale nach Hilfe gerufen habe. Und dann waren auch ganz viele Leute, die unterstützt haben. Auch Menschen, wo ich es überhaupt nicht vermutet hatte. Also es ist auch wirklich auch manchmal eine emotionale Achterbahnfahrt in alle Richtungen.
Ja.
Es ist nicht immer ganz einfach. Und von daher freue ich mich immer über Anerkennung und nehme das nie so als selbstverständlich hin, auch wenn du das so jetzt gerade zusammenfasst. Das ist für mich eine tolle Anerkennung. Und wenn Menschen das sehen und manchmal zu mir sagen, boah, du bist aber ein Vorbild oder wow, du bist ein Held oder das ist natürlich Quatsch, ich bin kein Held, aber man hört das immer noch gerne, weil das tatsächlich auch dann wieder Kraft gibt für die nächsten Dinge, die dann auch Kraft kosten.
Ja, jetzt bist du auf den Schmerz auch durchaus nochmal eingegangen. Das finde ich wichtig. Und wenn wir jetzt auf den Anfang zurückgucken, Versicherungsentertainer, inwiefern passt dieses Mindset zu mir? Du hast im Buch auch geschrieben, das hast nicht du gesagt, das ist ein Zitat von John Vorhaus, Humor ist nichts anderes als Wahrheit und Schmerz.
Mhm.
Inwiefern passt dieses Mindset zu deinem Leben?
Also John Vorhaus, der Buch geschrieben hat, also er hat viele geschrieben, aber unter anderem das Buch Handwerk Humor. Und dort sagt
er
eben,
er ist Comedy-Altmeister.
Ja, sozusagen. Genau. Ja, also er war so Drehbuchautor für El Bundy und so viele ältere Geschichten. Und
ganze Comedy.
Und er hat eben wirklich das habe ich mal, Arthur Schröder hat mir das Buch mal empfohlen. Ne, als ich mal vor vielen Jahren mit ihm zusammensaß, hat er mal gesagt, Mensch, das musst du mal lesen, das ist gut. Und dann macht er wirklich aus dem Humor ein Handwerk, in dem er beschreibt, wie man die Pointen aufbauen sollte und solche Sachen. Aber du musst es auch ein bisschen in dir tragen. Die Aussage selbst, Humor ist Wahrheit und Schmerz, ja, natürlich begleitet. Ist genau, das begleitet auch mein Leben. Also ja, die 3 Begriffe, die hier vorkommen. Einmal Humor, mir ist es wahnsinnig wichtig, Menschen zum Lachen zu bringen. Das fängt zu Hause an. Es gibt nichts Schöneres, als mit den Kindern zusammen zu lachen. Ja, einer sitzt ja hier. Ja. Ich habe heute meinen Sohn Linus mitgebracht, genau, der heute schulfrei hat. Und wir fahren auch gleich noch weiter. Und es ist mir wichtig, meine Kinder, meine Frau zum Lachen zu bringen. Aber auch in Malawi, wenn ich da Handpuppen mitnehme und mache den Kasper für hunderte von Grundschulkindern, die plötzlich angerannt kommen, weil ich irgendeine Handpuppe hochhalte und irgendwie ein dusseliges Zeug damit mache. Das ist der Humor. Und Wahrheit und Schmerz, ja, letztendlich machst du es ja. Also Humor ist ja, sag mal, die Variante, über die Wahrheit zu berichten und sie anhand einer Pointe dahin zu führen, dass es entweder Betroffene schmerzt oder einfach unterhält. Ne? Also von daher sind diese Dinge einfach, ja, das sind Schlagworte, die mich begleiten. Ja? Schmerzen gehören auch zum Leben dazu, aber die angenehmen Seiten des Lebens sollten deutlich überwiegen, sonst schaffst du das ja nicht. Kannst ja nicht nur mit Schmerzen leben. Ne? Das will keiner. Also versuche ich, die schmerzvollen Momente in meinem Leben auf ein Mindestmaß zu reduzieren, auf das Maß, was sich nicht vermeiden lässt, und die humorvollen Momente überwiegen zu lassen.
Mhm. Ja. Ja, da wo Schatten ist, muss auch immer Licht sein.
Ja, genau. Es sollte mehr Licht sein als Schatten, deutlich mehr.
Ja. Zum Abschluss möchte ich gerne nochmal auf einen durchaus lustigen Sachverhalt aus deinem Buch eingehen. Mhm. Da befasst du dich ja wirklich schwerpunktmäßig mit dem ganzen Thema Versicherungen und Versicherungsbranche, erklärst so ein bisschen aus deinem Berufsalltag und gibst ganz, ganz viele Beispiele. Wenn wir jetzt gucken nochmal auf diese Berufstätigkeit und eben auf deine, ja, sozusagen Geschichten, die du als Versicherungsentertainer einbringst. Es gibt in England eine sogenannte Hole-in-One-Versicherung. Kannst du das erklären, was das bedeutet? Wozu ist diese Versicherung da?
Ja, es ist eine von vielen wunderschönen Ideen der Versicherungswirtschaft im Rahmen von Angebot und Nachfrage, den Menschen Versicherungsschutz anzubieten. Und dann kann der Kunde darüber entscheiden. Die Verbraucherschützer schlagen die Hände
über den Kopf zusammen
und drehen durch. Ich sehe das völlig entspannt und lege mich auch gerne mit Verbraucherschützern, Politikern, Journalisten in den Punkten an. Weil ich sage, warum sollen wir uns als Branche davon ausnehmen, Produkte zu entwerfen und sie anzubieten? Wenn die Menschen es nicht haben wollen, dann werden sie es nicht kaufen. Und die Hole-in-One-Versicherung ist übrigens nicht in England, sondern von einem Versicherungsmakler hier in Berlin, in Deutschland, auf den Markt gekommen. Und der hat sie auf den Markt gebracht, weil eben, das habe ich mir auch sagen lassen, weil ich kein Golfer bin, weil es eben so ist, dass wenn einem ein Hole-in-One gelingt, also mit dem ersten Schlag ins Loch einlochen, das gelingt durchschnittlich alle 12.500 Schläge beim Hobby-Golfspieler, dann ist das nicht nur ein schönes Ereignis, sondern es ist üblich, dass man alle anwesenden Clubmitglieder auf eine Runde einladen muss. Und das kann ja in dem einen oder anderen Club dieser Welt schon mal recht teuer werden. Also Angebot und Nachfrage. Die Nachfrage war da, er hat Versicherungsschutz gebaut und es gibt dieses Produkt. Und viele alle andere tolle Produkte gibt es auch nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Und da sage ich immer, das dürfen wir uns nicht verbieten lassen. Ja, das habe ich auch schon mal gemacht bei einer großen Veranstaltung. Ich weiß nicht, ob du es kennst, der Versicherungskäse wird vom Bund der Versicherten verliehen seit 2015.
Du hast ihn mal entgegengenommen?
Den habe ich mal entgegengenommen für die Allianz, weil sich die Vorsteller nicht getraut haben. Das wollten sie mir noch schön verkaufen. Haben Sie
ja, wunderbar.
Den Preis für die Allianz Deutschland entgegenzunehmen? Ja. Ja, super, was denn für ein Preis? Ja, das unbeliebteste Produkt der Republik. Habe ich dann auch gemacht und zum Entsetzen des Bundes der Versicherten habe ich die Leute dort unterhalten und zum Lachen gebracht in meiner kleinen Laudatio, weil ich den Leuten erklärt habe, genau dieser Punkt, wir bringen Produkte auf den Markt und man muss sich immer auf den Stuhl des Interessenten setzen, um letztendlich beurteilen zu können, ist das ein gutes oder ein schlechtes Produkt. Damals ging es um so ein Produkt rund um den Arena-Besuch in der Allianz Arena und da konnte man sich also zusätzlichen Versicherungsschutz einkaufen und ich habe dann so ein verrücktes Beispiel eines Fans des Hamburger Sportvereins gebracht, der nach München fährt und da haben die zur Bundesliga-Zeit immer noch verloren, sehr hoch die letzten Jahre und dann habe ich so ein verrücktes Beispiel genommen und dann sprang der Journalist der Bild-Zeitung auf, die kommen ja aus Hamburg und sagte, ja, HSV und die Nächsten klatschen dann. Und das wollten die natürlich überhaupt nicht haben, dass der Versicherer, der hätte den Käse bekommen hatte, für das Schlimmste
da alle unterhält,
auch noch plötzlich Applaus bekommt. Mhm. Ja. Aber ich stehe da total hinter. Wir sollen den Leuten keinen Mist verkaufen. Wir müssen den Leuten nicht sagen, du brauchst eine Glasversicherung, um deine Existenz abzusichern. Aber wenn die Kunden sagen, ich möchte eine Glasversicherung, dann müssen wir sie haben. Und da bleibe ich auch bei. Ja? Weil zu mir kommt auch keiner, wenn ich bei Peek und Kloppenburg stehe und einen Anzug anprobiere und fragt mich dann irgendwie, wie viel Anzüge haben Sie zu Hause? Und ich sage 12 und dann sagt dann 13,
haben brauchen Sie, sie nicht. Ja, genau.
Raus aus den Klamotten. Ne? Da kommt auch kein Verbraucherschützer. Also von daher, so sehe ich das. Unsere Versicherungslandschaft muss bunt bleiben und sein und wir darf auch noch bunter werden. Denn wir wollen ja auch Menschen für diesen wichtigen Beruf begeistern. Und deswegen brauchen wir euch auch solche verrückten Produkte wie die Hole-in-One-Versicherung. Mhm.
Sehr, sehr schön. Und außerdem ist ja Sinn und Zweck einer vorbeugenden Absicherung, dass Menschen, die diese Absicherung dann haben, sich einfach entspannt zurücklehnen können und das Leben erstmal genießen können und den Moment genießen können. Und darauf kommt es ja an.
Ja.
Das machen wir alle.
Ganz genau. Und wenn ich mein Handy versichern möchte, weil ich Angst habe, es fällt runter, es kostet 1000 Euro, dann bezahle ich halt 8 Euro dafür im Monat, obwohl das kaufmännisch totaler Schwachsinn ist.
Ja.
Und wenn man die Wahrscheinlichkeit sieht und man könnte es besser selbst auf die Seite packen, aber die Menschen fühlen sich besser. Und das ist es eben. Das meiste passiert aus dem Bauch heraus. Ja.
Wunderbar. Lieber Klaus Herrmann, vielen, vielen Dank für das ausführliche Gespräch und für die tollen, lebendigen Eindrücke, die du uns hier geschildert hast von deinen Abenteuern und von deinen großartigen Projekten. Vielen Dank und viel Erfolg weiterhin auf deinem Weg.
Vielen Dank. Ich freue mich, dass ihr mir die Gelegenheit gegeben habt, hier reden zu dürfen und so nett und freundlich mich hier empfangen habt. Man fühlt sich sehr wohl hier bei
euch. Super. Danke für das schöne Gespräch.
Ich danke auch. Mach's gut.
Tschüss, Klaus. Was für ein inspirierendes Gespräch mit Klaus Herrmann über die Festlegung und Erreichung der eigenen Ziele im Leben. Seine Lebensziele sind hochgesteckt und voller Wagemut und Herzblut. Andererseits, sollten Ziele nicht genauso sein? Groß gedacht und verbunden mit viel Emotion, unermüdlichem Durchhaltevermögen und positivem Glauben an die eigene Leistungsfähigkeit. Herzlichen Dank an Klaus Herrmann für die persönlichen Einblicke in seine Erlebnisse außerhalb und innerhalb der Versicherungsbranche. Eine Branche, die er übrigens bei aller Abenteuerlust im In- und Ausland heiß und innig liebt.
Abenteuer sind auch immer wieder unsere Folgen. Gerade bei dieser habe ich das Gefühl, dass sie eine schöne Anregung für uns alle ist, das Leben selbst zu gestalten.
Das stimmt. Und was ist dein nächstes Ziel, liebe Silke?
Naja, nach der Podcastaufnahme ist vor der Podcastaufnahme die nächste Folge, die wird wieder auch ein echtes Hörerlebnis. Ich habe da schon eine gute Idee.
Es bleibt also spannend bei uns. Versprochen, bleibt dran.